Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge des Eine Stunde Freiheit Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen und wie immer zu Beginn der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigem. Plus, wir werden auch heute wieder über ein paar Underlyings sprechen. Wenn wir direkt dann beteiligt sind, sagen wir es auf jeden Fall dazu. Indirekt sind wir auf jeden Fall an den meisten Underlyings beteiligt über Konstrukte wie den MSCI World. Und damit herzlich willkommen, lieber Dominik. Schön, dass du da bist.
Servus, danke für die nette Anmoderation wieder mal.
Ja, gerne, gerne. Fassen wir ganz kurz zusammen, über was wir heute alles sprechen werden. Dominik wird uns erklären, warum die Comex zusammenbricht und auch exakt wann sie zusammenbricht. Wir werden ein bisschen besprechen, ob Silber noch bei 50 Dollar landen kann, ob man Gold jetzt kaufen soll, wenn man noch nicht drinnen ist. Dann werden wir schauen, ob die künstliche Intelligenz Software as a Service Firmen tötet sozusagen. Wir werden schauen, wie weit das Bitcoin Blutbad geht. Die CapEx der Mac7 schauen wir uns an. Das Duell Novo Nordisk gegen Eli Lilly, wer gewinnt? Und wir haben auch noch die Arbeitsmarktdaten, ob die Vorboten des KI-Armageddons sind. Und ich habe was aus meinem Langzeitdepot verkauft. Was? Das verraten wir ganz am Ende. Lach nicht so schier, du. Das ist ja Wahnsinn. Da freut das sich.
Endlich.
Ja, endlich. Also, alles der Reihe nach. Am Ende werden wir das dann auch noch auflösen. Gut, lieber Dominik, dann gebe ich dir das Wort. Warum und wann bricht die Comex zusammen?
Ja, ich war heute zum Mittag im Interview beim Privatinvestor und habe mir da die Comex-Daten näher angesehen, beziehungsweise etwas recherchiert, habe ein fantastisches Video von Clive Thompson dazu gefunden, der die Daten aufgeschlüsselt hat, auch im Vergleich Retrospektive zu 2024 und 2025. Und ja, ich muss sagen, ich bin ziemlich baff vor dem Video gesessen. Clive Thompson sowieso fantastisch immer wieder, also ein richtiger Gentleman der alten britischen Schule, der das wunderbar erklärt. Und wenn du mal rüber switcht zu meinem Bildschirm,
jawohl,
dann habe ich da zwei Screenshots rauskopiert aus dem Video von Clive Thompson. Und was man hier sieht, sind die Comex Deliveries, also was halt geliefert wird aus der Comex raus in Silber. Und wir sehen hier immer den Jänner 2024, 2025 und 2026 und das für jedes Monat. Und alleine im Jänner 2024 waren es 6,8 Millionen Unzen, im Jänner 2025 schon 11,8 Millionen Unzen und dann im Jänner 2026 49,4 Millionen Unzen. Also allein daran sieht man ja schon, dass wir da stark ansteigen. Jänner ist kein typischer Liefermonat, das muss man auch dazu sagen. Das ist dann der März. Im Februar haben wir dasselbe Spiel mit 2024 bei 6,5 Millionen Unzen. Im Februar 2025 mit 23,9 Millionen Unzen und jetzt im Februar 2026, in dem wir uns ja eigentlich gerade befinden, im vierten Tag, haben wir bereits 18,7 Millionen Unzen ausgeliefert. Das ist fast so viel wie im gesamten Februar 2025 und wenn man sich das Open Interest anschaut, was am 9. Jänner gestanden ist mit 19,1 Millionen Unzen, hat man 18,7 davon geliefert, also 98% des Open Interests wurde ausgeliefert. Das ist absolut nicht normal. Also normalerweise werden so 5-10% des Open Interests physisch bedient. Der Rest wird Cash gesettelt oder gerollt an der Comex. Und in einem gestressten Markt sind es dann vielleicht 10-25%, die da dann wirklich ausgeliefert werden. Aber 98% ist absolut abstrakt. Und das muss man definitiv sagen. Wenn wir uns den März anschauen, der ein klassischer Liefermonat ist, war das 2024 27,4 Millionen Unzen und im März 2025 dann schon 80 Millionen Unzen. Und wenn wir uns heute das Open Interest ansehen, das hier steht, beziehungsweise mit 4. Februar steht, mit 429 Millionen Unzen, und wir davon ausgehen, dass 98% ausgeliefert werden, weil die physische Nachfrage so hoch ist, dann ist das die Hälfte der Weltjahresproduktion, die hier physisch zur Delivery steht. Und dann schauen wir unten auf den Comex-Bestand, den es wirklich gibt. Und das sind 103 Millionen Unzen in der Kategorie Registered. Also das sind die frei available, die frei verfügbaren Unzen zur Auslieferung, sind es 100 Millionen Unzen. Und wenn 400 Millionen Unzen Open Interest auf Auslieferung bestehen, dann braucht man kein großer Mathematiker sein, um herauszufinden, dass sich das einfach nicht ausgeht. Selbst wenn nur ein Viertel zur Delivery steht, hat man ja mit den 18 Millionen Unzen, die im Februar geliefert werden müssen jetzt, hat man minus, also 18 Millionen, also 100 Millionen Unzen, die in der COMEX sind, minus 18 Millionen hat man ja nur mehr irgendwas mit 80 Millionen übrig. Und selbst ein Viertel von dem Open Interest würde dann schon die COMEX sprengen. Das bedeutet, selbst in einem konservativ gerechneten Szenario wird sich die Lieferung mit dem Märzkontrakt nicht ausgehen. Am 27. Februar ist es soweit. Da wird dann entschieden, wie viel zur Auslieferung steht. Jetzt kann man das Ganze natürlich cash setteln oder nach hinten rollen. Und wenn man es nach hinten rollt, dann verschiebt man das Problem einfach in den Mai nach hinten. Das macht das Ding nicht besser. Und wenn man ausfällt, also wenn man wirklich nicht liefern kann, dann muss man cash setteln. Und wenn man cash settelt, dann settelt man zum westlichen COMEX-Preis, der gerade angegeben ist, mit, keine Ahnung, 72, 75 Dollar. Und man verliert die komplette Glaubwürdigkeit. Das ist eigentlich Force Majeure, das ist höhere Gewalt, wie es in den COMEX-Verträgen drinnen steht. Also man eigentlich kollabiert die COMEX dann, man verliert die Glaubwürdigkeit, man kann nicht mehr setteln, man kann nicht mehr liefern. Wenn dieses Open Interest, was jetzt in den Kontrakten aktuell Stand heute so bleibt, dann wird es am 27. Februar mehr als nur eng.
Okay, das heißt, was ist dann deine Prediction genau? Also das, was du jetzt gesagt hast, wir machen Cash Settlement und verlieren die Glaubwürdigkeit oder verkaufen wir den Markt wieder runter, dass wir vielleicht nur um 50 Dollar oder um 44 Dollar Cash settlen müssen?
Ich denke, dass wir aus guten Gründen heute bei 72, 75 Dollar stehen und nicht mehr bei 120. Das hat seine Gründe. Möchte jetzt natürlich nicht breit treten, wie stark da manipuliert wird etc. Das kann sich jeder dann selbst ausmalen oder an den Haaren herbeiziehen. Aber es hat seine Gründe, warum wir unten stehen und nicht weiter oben. Ich denke auch, dass man da eventuell sogar noch mit sinkenden Kursen weiterrechnen muss bis 27.02., weil man um jeden Preis irgendwie versuchen wird, das zu setteln und man muss die Unzen irgendwo besorgen. Was dann passiert, wenn es am 27.02. nicht reicht für diese Lieferung, das weiß ich nicht, weil wir historisch keinen Vergleich haben. Wir hatten noch nie einen Default von einer Rohstoffbörse, das hatten wir noch nie. In Wahrheit muss man Cash setteln und die Preisfindung verschiebt sich dann in den physischen Raum. Das, was ich eigentlich immer schon sage, bedeutet, eine physische Unze in der Hand haben kostet was anderes als einen Papierkontrakt. Wenn du heute zum Edelmetallhändler deines Vertrauens gehst, dann siehst du in den Verkaufskursen 100 Euro oder 90 Euro, aber keine 72 Dollar. Das ist so, das kannst du auf jeder Seite nachschauen. Du kriegst eine physische Unze nicht um 72 Dollar, nirgendwo. Das ist die Divergenz von der physischen Preisfindung zu einem Papierkontrakt, einem Futures-Kontrakt, wo drauf steht ein Lieferversprechen, dass du eine physische Unze bekommen kannst. Und dieser Lieferkontrakt, dieses Versprechen wird fallen am 27.02. meiner Ansicht nach. Und bis dorthin, ja, was mit dem Preis passiert, keine Ahnung. Aber ich bin mir fast sicher, dass selbst wenn wir die Kontrakte rollen bis in den Mai hinten hinaus, dass es da zu unglaublich steigenden Preisen kommen muss. Es kommt zu einem Short-Squeeze und zu einem Defaulter-Comex.
Okay. Also bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, ob das wirklich so eintritt. Falls ja, sind wir gut gesettelt. Du hast zwischendurch gesagt, die Kurse könnten weitergehen. Wir haben ja auch gesagt, landet lieber noch bei 50 Dollar, beziehungsweise um exakt zu sein, die Unterstützungszone wäre eher bei Richtung 53, 54, 55. Siehst du diese Kurse noch kommen?
Ich tue mir wirklich schwer, da jetzt irgendwas zu prognostizieren, weil ich auch bis vor einer Woche nicht gedacht hätte, dass wir 37% Kerzen an einem Tag bekommen. Und da müssen wir auch kurz drüber reden. Thomas, du weißt es ganz genau, dass an geregelten Märkten, dass es sowas wie Circuit Breakers gibt, dass wenn wir volatil werden und die Preise eskalieren, entweder nach oben oder auch nach unten, egal in welche Richtung, dass man dann zum Schutz der Anleger die Underlyings vom Handel aussetzt, um bis sich der Markt beruhigt. Nach oben tut man das, aber nach unten im westlichen System anscheinend nicht, weil man 37% Kerzen nach unten zulässt. Das ist für mich einfach nur mal Betrug und ja, da gehören lauter CFTC gibt es Circuit Breakers bei 10%, die ziehen aber nicht und das finde ich eine absolute Frechheit.
Ja, wer ist dafür verantwortlich? Die COMEX normalerweise müsste den Handel stoppen, ne?
Die CFTC, die Futures Trading Commission.
Okay. Ja. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt, weil irgendwann werden noch größere Kerzen nach oben kommen, dann wissen wir es. Definitiv natürlich spannende Sache. Positionierst du dich irgendwie dafür? Ich weiß schon, das werden natürlich größtenteils die Substack-Leser mitbekommen, aber wie ist deine Conviction, dass das tatsächlich eintritt?
Also Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Seit 1. Januar 2026 sind wir mit dem Eine Stunde Freiheit Projekt am Start. 750 Mitglieder waren nach einem Monat, also Anfang Februar, schon dabei. Du fehlst vielleicht noch. Und warum das ein Fehler ist, das will ich dir kurz in ein paar Sekunden erklären. Denn auf Eine Stunde Freiheit findest du nicht nur 40 plus Experten, die dich beraten, die dir Dinge beantworten, Fragen beantworten und vieles, vieles mehr. Die Content dort liefern und diesen Content dort auch einstellen, der sehr, sehr wertvoll ist. Die Live-Seminare und Live-Workshops geben, deren Aufzeichnung du dir 14 Tage lang ansehen kannst. Und du hast ein riesiges Netzwerk von 750 Mitgliedern, mit denen du dich vernetzen kannst. Plus, wir starten jetzt mit Community-Projekten, zum Beispiel mit unserem Community-Portfolio, das wir uns ansehen, aber auch mit Indikatoren und KI-Projekten. Also, du versäumst einiges. Das alles kannst du jetzt austesten und dir die Einschreibgebühr von sagenhaften 797 Euro ersparen. Wie das funktioniert, das erkläre ich dir in den Shownotes. Auf jeden Fall kannst du es jetzt austesten, jederzeit kündbar, jederzeit wieder aussteigbar und das alles für den geringen Betrag von 30 Euro im Monat. Also einfach reinschauen in die Eine Stunde Freiheit Community. Du versäumst da einiges. Sei dabei. Ich freue mich auf dich.
So, jetzt ist der Dominik kurz weg. So, jetzt bist du wieder da.
Ja.
Genau. Hast du meine Frage noch mitbekommen?
Ja, wie meine Conviction ist, dass es tatsächlich eintritt.
Ja, genau.
Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, welchen Hasen sie aus dem Hut rauszaubern möchten, um das zu regeln. Also die Zahlen sprechen eine wirklich eindeutige Sprache. Das Open Interest übersteigt bei weitem das, was in den Comics Vaults liegt. Man muss defaulten, man muss ausfallen bei dem, wenn das zur Delivery steht. Jetzt kann man natürlich OTC setteln, man kann diese Kontrakte over the counter bezahlen, außerhalb des Marktes. Es ist aber alles Cash Settlement. Die Industrie braucht die physische Unze. Die Industrie braucht nicht das Cash Settlement. Und da ist die Frage, wie lange man die Can down the road kicken will. Es ist eine Verzögerungstaktik, aber irgendwann wird es zum Schwur kommen. Ich habe diese Theorie schon seit 3 Jahren, dass es passiert, und jetzt sieht es in den Zahlen so aus, als würde der Tag näher rücken. Ich bin schon lange davon überzeugt, dass es passiert, und jetzt schaut es wirklich so aus. Also ich bin überzeugt, dass es kommen wird. Ich weiß nicht wann, aber der 27. Februar beziehungsweise die Folgewochen schauen sehr danach aus, als wäre das zumindest nach heutigem Stand der D-Day.
Okay, naja, dann warten wir es einmal ab, ob es tatsächlich so kommt. Wie gesagt, deine Substack-Leser werden es mitbekommen. Und wir werden ja dann auch, ich glaube, das ist sogar auf Eine Stunde Freiheit dann wieder bald der Tag, an dem du berichtest sozusagen. Dann ja, Precious Metal Summit. Also das wird gut zusammenfallen und dann werden wir es spätestens wissen. Aber auf jeden Fall danke für die Recherche und für die spannenden Informationen. Also ich gehe davon aus, also mein Szenario jetzt aber rein als charttechnische Sicht, also das, was du da erzählst und erklärst, da habe ich viel zu wenig Ahnung davon, als das bewerten zu können. Du bist der Edelmetall-Experte meines Vertrauens, das heißt, das überlasse ich voll und ganz dir, aber aus charttechnischer Sicht schaut es im Moment aus und heute sieht es wieder so aus, als würden wir uns über den 75 Dollar halten, wenn wir da charttechnisch drunter durchbrechen, besser gesagt vielleicht sogar ein bisschen drunter, unter die 70 durchbrechen, dann schaut es charttechnisch für mich so aus, als könnten wir gegebenenfalls nochmal die 55 anlaufen. Das ist jetzt meine charttechnische Analyse des Ganzen, ohne jetzt irgendwie auf Comex und sonst irgendwas zu haben, aber auch heute, wir sind ja heute schon abverkauft worden auf 64 Dollar herunter im Future, stehen jetzt wieder bei 76 Dollar, also eine wahnsinnige Volatilität bleibt ja, aber wenn es denn zum Tagesschlusskurs so bleibt, dann sind wir auf jeden Fall über der 72 oder beziehungsweise über der 70 und dann ist das nach wie vor alles okay und alles im grünen Bereich und man sieht auch schön, dass alles wieder raufgekauft wird und ich blende vielleicht meinen Chart mal kurz ein, um das ein bisschen genauer zu zeigen nochmal. Es wird eigentlich immer so, sobald es unter die 75 rutscht, man sieht das hier schön an diesen durchaus langen Schatten, wird es immer wieder raufverkauft. Jetzt sind wir hier heute wieder drüber. Also es ist durchaus spannend und wir haben auch diesen Anchored VWAP aus dem letzten Zwischentief. Wir haben ja auf Eine Stunde Freiheit im letzten Weekly Call sehr, sehr lange über den Anchored VWAP geplaudert und das erklärt. Auch der ist noch genau da. Also das ist schon wieder so eine, wir haben das 61er Retracement, wir haben hier eine Unterstützungswiderstandszone ein bisschen drunter. Also genau genau das sind eben diese Cluster, nach denen man sucht in der Regel. Und jetzt ist halt die Frage, hält dieses Cluster oder hält dieses Cluster nicht? Und ja, das werden wir einfach die nächsten Tage sehen, denke ich. Das ist so weit meine Analyse aus charttechnischer Sicht. Das heißt, wenn wir da wirklich drunter schließen, dann gehe ich davon aus, dass bei 50 noch einmal 55 noch einmal wir ankommen. Und das wäre dann definitiv für mich ein der nächste Step, um nachzuschaufeln.
Ja, es sind absolut spannende Märkte. Wir erleben Historisches. Ich meine, alleine in den Bewegungen, in den Kerzen sieht man es, also wie die Edelmetallpreise seit Weihnachten explodieren und dann auch wieder extrem abverkaufen. Das sind die Volatilitäten, die ein brechendes System von sich gibt. Also meiner Ansicht nach sehen wir da das Ende der Preisfindung im westlichen Markt. Aber wir werden sehen, wie das wirklich endet.
Sehr gut, dann bleiben wir gleich bei Edelmetallen, Dominik, und verlassen Silber und gehen zum großen Bruder rüber, der ja auch schön gelitten hat, das muss man ja auch dazu sagen. Auch bei Gold gab es an besagtem Tag ein Minus von 11,39%, also auch da gab es keinen Stopp im Handel. Jetzt hat sich Gold ein bisschen mehr erfangen wie Silber, steht jetzt kurz vor der psychologisch wichtigen 5000, und da sieht man jetzt aus charttechnischer Sicht wiederum rein, aus charttechnischer Sicht genau das Umgekehrte. Also da sehen wir die Abverkäufer, sobald es über die 5000 geht, immer relativ deutlich wieder, zumindest in den letzten Tagen. Jetzt haben wir heute natürlich eine sehr, sehr starke Kerze. Heute kann es anders ausschauen und der heutige Tag ist ja auch noch im Laufen, also da sind wir noch nicht fertig. Also für mich wäre halt schön, wenn wir tatsächlich nochmal die 4400 sind. Ich glaube zwar nicht, dass das bei Gold nochmal passiert, das wäre auch kein Retracement per se, also es wäre das 0,5er Retracement, was kein Retracement ist. Aber auch das wäre cool. Also das wäre schön, wenn es da nochmal runter ginge zum Nachkaufen. Wenn jemand noch nicht in Gold investiert ist, dann wäre das so mein Sweet Spot, wo ich dann doch Positionen eröffnen würde. Im Moment würde ich sagen, besteht für mich kein Bedarf, irgendwie in Gold reinzugehen, auch wenn ich es noch nicht hätte. Ich habe genug Gold, aber wenn ich es nicht hätte, dann würde ich jetzt auch nicht reingehen in dieser Phase des Marktes, weil wenn du sagst, die Verwerfungen in Silber, die können ja dann auch wieder Gold meiner Meinung nach in Mitleidenschaft bringen, wenn ich das so interpretiere, wie es halt, wann war es, was für ein Tag am 30. Januar passiert ist.
Absolut, also natürlich kann das dann auf andere Märkte überschlagen. Was ich spannend finde, ist, wenn man sich den Silberabverkauf anschaut, ist er in zwei Instanzen passiert, über zwei Tage, am Freitag letzte Woche und ich glaube am Dienstag oder Mittwoch diese Woche waren die zwei großen Candles. Und wenn man da Gold gegenüberstellt, dann haben am Freitag beide Assets im Tandem abverkauft. Den zweiten Abverkauf hat Gold aber nicht mitgemacht. Und das lässt für mich wieder den Schluss übrig. Erstens A, dass Gold als Safe Haven gilt in volatilen Zeiten und da den Bid bekommt und aufgekauft wird. Und zweitens, dass die zweite Abverkaufswelle im Silber spekulativer Natur war und nicht intrinsisch motiviert, also nicht fundamental bestätigt wurde. Und dementsprechend sehe ich da eigentlich auch eine Schwäche in dem Abverkauf drinnen.
Okay. Sehr gut. Ja, vielleicht sehen wir die 4400. Auch da würde ich dann nochmal zugreifen bei Gold. Wir haben es schon einmal gesehen, aber das war mitten in der Nacht. Da war ich noch nicht vorm Computer. Wir waren ja schon knapp bei den 4400 leider. Ich zeige es nochmal her. Also man sieht es wahrscheinlich, hoppala, man sieht es wahrscheinlich sehr schwer. Ich mache es ein bisschen größer, aber hier, dieser Schatten geht ja tatsächlich fast bis auf 4400 runter hier. Also wir waren schon da unten. Allerdings war das zu irgendwelchen morgendlichen Zeiten, wo ich noch nicht so wirklich aktiv war. Ja, hast du Gold noch was hinzuzufügen, Dominik?
Gold ist für mich generell unterbewertet noch immer. Auch wenn es teuer erscheint nominal, ist es für mich weiterhin trotzdem unterbewertet. Also ich sehe auch weiter steigende Preise. Goldman Sachs ist bei $8,000 für 2026, glaube ich, in der Prediction 8.600. Auch andere große Banken sind bei über 6.000. Ich denke auch, dass das 4.400 relativ konservativ ist.
Okay, sehr gut. Noch ein kurzer Blick auf Platinum. Platinum für mich auch an einer extrem spannenden charttechnischen Position. Ich lasse auch hier gleich größer. Wir sehen hier, dass wir hier immer wieder schön abprallen und dass auch hier schön sichtbar immer wieder die Kurse, wenn sie denn runterpurzeln unter die 2000, immer wieder schön nach oben gekauft werden, so auch heute wieder. Solange das der Fall ist, ist man definitiv auch hier bullish, würde ich sagen. Aber ja, das kann sich natürlich dann schnell ändern. Aber auch hier sehen wir natürlich wahnsinnige Kerzen, ähnlich wie bei Silber. Hast du noch zu Platinum irgendwas zu plaudern? Wahrscheinlich dasselbe wie bei Gold und Silber. Ne? Hallo, hallo? Heute haben wir irgendwie Verbindungsprobleme, wir zwei. Dominik ist schon wieder weg. Schauen wir mal, er wird gleich wieder da sein. Irgendwas passt heute leider Gottes mit der Verbindung nicht so richtig. So, hast du zu Platinum noch etwas zu sagen?
Ja, also generell möchte ich da vielleicht nochmal wiederholen, ich tue mir ganz schwer jetzt zu prognostizieren, was bis Ende Februar oder Anfang März passiert, eben mit diesen Lieferungen im Silber. Das kann auf beide anderen Märkte überschlagen. Es kann sehr hoch volatil werden und bleiben bis zu dem Tag und auch darüber hinaus natürlich. Ich bin generell schon länger im Platinum drinnen, du weißt das. Bei $900 so meinen Durchschnittskurs. Mir ist es zum relativ egal, wie Platinum schwankt. Mein Target sind 4200 und alles dazwischen ist für mich nur Rauschen. Und ja, ich bin ja nicht der kurzfristige Trader, der da versucht abzusichern, Gewinne mitzunehmen, sondern ich bin da eher der Buy-and-Hold-Investor.
Super. Sehr gut. Damit hätten wir die Edelmetalle abgehandelt und liebe NSA, liebe COMEX, liebe andere, ihr braucht den Dominik jetzt nicht mehr aus der Leitung hauen, wir sind fertig. Gut, Dominik, lass uns zum nächsten Thema überschreiben, was ja auch passiert ist. Und dazu blende ich jetzt vielleicht mal wieder meinen Bildschirm ein, um das ein bisschen zu zeigen. Wir haben einen unheimlichen Abverkauf in Softwareaktien gesehen. Wenn wir uns den Chart von Adobe ansehen, dann sehen wir, dass das ein absolutes Torso ist. Wenn wir uns den Chart vom Snowflake ansehen zum Beispiel, sehen wir, dass auch das ein absoluter parabolischer Abverkauf ist. Und dergleichen mehr. Ich könnte jetzt noch ein paar Beispiele bringen. Ich will aber jetzt da niemanden überstrapazieren mit Charts. Die Softwareunternehmen leiden im Moment. Was ist das große Problem? Claude bzw. Anthropic hat wieder ein Update herausgebracht und das ist, ja, furchterregend, kann man sagen, zumindest wenn man Softwareunternehmen ist. Das kann nämlich einiges und jetzt ist die Angst da, vor allem bei diesem Software-as-a-Service-Unternehmen, dass hier wirklich, ja, der Ofen aus ist und ich will das ein bisschen ins rechte Licht auch rücken und ein bisschen drüber plaudern und du kannst da natürlich auch dazu sagen, Dominik, was deine Meinung dazu ist, aber ich denke mal, was ist die große Angst oder was sind die Ängste jetzt, die an der Börse sich herumtreiben, speziell wenn es um Firmen wie Adobe, Snowflake und viele andere also Atlassian und so weiter, wenn es um diese Firmen geht. Erstens mal könnte jetzt jedes Unternehmen sozusagen auf die Idee kommen, sein eigenes CRM mit KI programmieren zu lassen, sein eigenes Lagerhaltungsprogramm programmieren zu lassen, sein eigenes schieß mich tot, To-Do-Listen-Programm für die Mitarbeiter zu programmieren zu lassen. Das ist die Angst Nummer eins. Die Angst Nummer zwei, die besteht, ist, dass jetzt natürlich viele neue Unternehmen auf den Markt kommen, die genau solche Services anbieten, auch als Software-as-a-Service-Unternehmen. Dass das natürlich die Marge dann senkt, ist vollkommen klar, denn je mehr Konkurrenz, umso geringer die Marge logischerweise. Was aber, glaube ich, die größte Angst ist. Also ja, diese beiden Szenarien können definitiv passieren. Ich rechne dem ersten, dass jetzt jedes Unternehmen anfängt, sein eigenes CRM zu programmieren. Das sehe ich eigentlich am wenigsten kommen, weil das musst du ja dann natürlich auch compliance-technisch machen und alles. Also das ist doch viel Aufwand noch, vor allem, wenn man es dann wirklich gut machen will. Glaube ich nicht dran, dass das zumindest so schnell kommen wird. Dass jetzt neue Firmen auf den Markt bringen kommen, die diese Tools programmieren. Ja, das kann sein, aber die brauchen natürlich noch ein bisschen, bis das dann tatsächlich auch marktreif ist, da gehört Marketing dazu. Die Unternehmen, die schon da sind, haben ja schon einen Stellenwert und haben schon die gewisse Performance plus die Wechselkosten sind ja dann auch immer zu integrieren. Glaube ich also auch gar nicht so sehr, dass das ist. Was eher das große Problem ist, und da können wir dann vielleicht gleich oder kannst du gleich deine makroökonomische Sicht dazu sagen, ist, dass immer weniger Lizenzen einfach verkauft werden, weil immer weniger Mitarbeiter in den Firmen sitzen und weil die KI halt die ganzen Mitarbeiterplätze schrottet. Und wenn ich dann halt ein Lizenzmodell habe, das pro Arbeitsplatz gilt, das heißt, wenn Adobe sagt, ein Unternehmen, das 1000 Arbeitsplätze hat, wo 1000 Leute Adobe brauchen, muss halt 1000 Lizenzen kaufen. Wenn dann dort nur noch 100 Leute sitzen, dann sind das halt 900 Lizenzen weniger. Und das ist, glaube ich, eher die große Angst, die jetzt momentan das Ganze nach unten treibt. Wie sehr diese Angst berechtigt ist sie auf alle Fälle. Wie schnell das jetzt trotzdem gehen kann, kann ich nicht einschätzen. Wird wahrscheinlich in der einen oder anderen Sache, also gerade bei grafischen Dingen, denke ich mal, doch recht schnell gehen. Da wissen wir ja beide, Dominik, was KI schon kann. Wir nutzen es ja beide auch. Aber lass uns da vielleicht mal reinschauen und lass uns mal in die Arbeitsmarktdaten schauen. Wir haben ja diese Woche Arbeitsmarktdaten gehabt. Das ist schon ein bisschen erschreckend, was da gekommen ist.
Ja, die Konjunktur schwächelt, also die Arbeitslosigkeit steigt erstens einmal in den USA und die ADP und Non-Farm Payrolls waren jetzt nicht sehr berauschend, also alles unter den Schätzungen. Ich habe sie bei einer Stunde Freiheit in Makroökonomie, habe ich es beschrieben, erstens mal, was die ADP-Daten bedeuten, was das generell ist und auch, was die Non-Farm Payrolls sind, also die JOLTS-Daten, Entschuldigung. Und ja, es ist halt beides unter den Erwartungen reingekommen und man sieht halt, dass dieses Narrativ vom Goldilocks-Szenario zu bröckeln beginnt. Wir sehen ja auch, wenn man sich die Zinsstrukturkurven anschaut, dass wir da eigentlich schon wieder lange reinvertiert sind, was natürlich ein absoluter Rezessionsindikator ist. Die Frage ist, kommt die USA in die Rezession oder nicht? Oder sind wir schon lange in der Rezession? Rein technisch sind wir es nicht, weil es zwei Quartale kontrahierendes GDP bedeuten würde. GDP kann man sich aber mit Schulden drucken. Und das tut man in den USA. Man gibt $8 Schulden aus für $1 Wirtschaftswachstum. Das kann ich machen natürlich, aber nicht kostenlos. Das geht auf Kosten von Inflation und auf Kosten des Mittelstandes in der Kaufkraft, also Kaufkraft des Mittelstandes. Also ja, ich sehe da schon, dass wir konjunkturell einen Abschwung bekommen.
Ja, und das ist halt, sehe ich auch natürlich die Gefahr, ganz klar. Das wird halt für diese Firmen, gerade für manche, die jetzt schon nicht profitabel sind unter diesen Voraussetzungen, glaube ich, wird schwierig zu überleben sein. Ich glaube aber nicht, dass es so schlimm kommt, wie es ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass eine Microsoft, die ja auch abverkauft wurde, auch da können wir uns den Chart anschauen, wo dieses Narrativ auch ein bisschen reinspielt. Also die sind für mich in zu vielen Geschäftsfeldern drinnen. Aber auch hier haben wir ein schönes Doppeltop. Ich teile auch hier kurz den Bildschirm, um das zu zeigen. Wir haben hier ein schönes Doppeltop ausgebildet bei 550 und sind jetzt mittlerweile auf 400. Also wir sind aus der Spitze und das ist für eine Microsoft-Aktie auch relativ schnell gegangen. Jetzt mittlerweile um 30% nach unten gefallen. Wir kommen jetzt für mich in ein spannendes Szenario. Wir haben hier den Anchored VWAP aus dem letzten Tief 23, der hier durchaus immer wieder als Umkehrpunkt gilt. Und für mich ist die Microsoft-Aktie bei 400 jetzt da durchaus ein möglicher erster Charge zum Nachkaufen beziehungsweise zum Einkaufen. Ich habe sie nicht im Depot, zumindest nicht als Aktie. Natürlich über Konstrukte wie den MSCI World und Co. wahrscheinlich zu Genüge. Und ja, das ist definitiv ein spannender Punkt, weil ich glaube, es trennt sich einfach die Spreu vom Weizen, dass ich es rausbringe. Und ich denke, wenn du da jetzt gut performst und wenn du die KI nutzen kannst zu deinem Vorteil als Unternehmen und wenn du dann noch einen Burggraben hast, dann wird es relativ einfach wahrscheinlich. Wenn du das nicht hast, wirst du den langsamen Tod sterben. Das ist meine Prediction da.
Ja, also ich würde da jetzt vielleicht nicht die Arbeitsmarktdaten generell vorschieben, genauso wenig wie die Nominierung von Walsh da jetzt eine 37%-Kerze im Silber rechtfertigt. Also das mag vielleicht ein Trigger-Event sein und dann zu Kaskadeneffekten führen etc. Wenn du vielleicht bei mir kurz einblendest, dann habe ich da drinnen den langfristigen...
Du musst nochmal freigeben, bitte.
Achso, muss ich nochmal freigeben, sofort. Ja. Dann haben wir da den langfristigen Trend vom S&P 500, also einen Aufwärtstrendkanal seit Corona, wo wir da eigentlich oben schon sehr stark an die obere Wand klopfen von dem Trendkanal. Und wenn man rein von Mean Reversion Trading hier ausgeht, dann eine Rückkehr zum Durchschnitt hier eigentlich absolut angebracht. Und wir stehen hoch, wir stehen auf All-Time Highs oder knapp drunter. Die Wirtschaft kühlt leicht ab und ja, also dass wir hier wieder mal das untere Ende des Trendkanals andocken, das wäre absolut in den Karten, meiner Ansicht nach.
Okay, also ja, durchaus spannend und bin gespannt, weil ich auch einige Fragen bekommen habe, die dann natürlich sagen, hey, sollte man jetzt nicht solche Aktien kaufen? Ich finde nicht, dass man die jetzt unbedingt kaufen sollte. Also eine Microsoft, ja, habe ich hier gesagt, steht auf meiner Einkaufsliste, aber ich würde jetzt nicht andere Aktien, die bis jetzt nicht profitabel waren, die würde ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Wir werden übrigens am Samstag, also morgen, wenn dieser Podcast herauskommt, um 10.30 Uhr auch unseren nächsten Workshop haben, wo es um Fundamentalanalyse geht und da werden wir unter anderem auch das versprechen und besprechen. Also alle eine Stunde Freiheit-Mitglieder können da gerne mit dazukommen, logischerweise. Gut, damit hätten wir das Thema, glaube ich.
Jawohl.
Kommen wir zum nächsten Thema, Bitcoin.
Jawohl.
Hast du ja auch deine Meinung dazu? Ich würde dich bitten, zunächst einmal über Bitcoin ein bisschen zu plaudern und das ein bisschen ins rechte Licht zu rücken.
Ja, Bitcoin. Ich habe da auch eine sehr explizite Meinung dazu. Und zwar muss ich dazu aber eine PowerPoint-Präsentation aufmachen. Da war ich jetzt nicht, warte kurz.
Wir haben ja keinen Stress hier.
Muss ich einen anderen Bildschirm teilen. Und zwar habe ich bei Bitcoin bei 120 1000 eigentlich schon gesagt, wir klopfen hier an diese langfristige Zone, die hier immer wieder ein Abverkauf war. Bitcoin hat mir nie gezeigt, dass er da langfristig drüber gehen kann. Dementsprechend war ich da eigentlich immer bearish und wir haben dann auch abverkauft. Mit was ich auf jeden Fall aufräumen möchte, ist dieses Narrativ von den Bitcoin-Leuten, dass Bitcoin der M2-Geldmenge folgt. Also natürlich war die Korrelation sehr lange sehr genau gleich, aber das gehört im März 2025 oder im Juni 2025 und beginnt komplett zu divergieren. Wir sind hier irgendwo bei 60, 65, 68.000 Dollar und die Geldmenge steigt weiter und wir sehen hier quasi, dass sich Bitcoin komplett entkoppelt als Risk-On-Wert, der nicht als Safe Haven gilt, der nicht inflationsgeschützt die M2-Geldmenge deckt und dementsprechend sehen wir den hier abverkaufen. Der Screenshot ist jetzt auch ein, zwei Tage alt. Ich sehe primär so die 58.000 Dollar als Nachkaufziel hier in diesem Band. Kommt auch eine Aufwärtstrendlinie von links hinten irgendwo. Und ich gehe hier eigentlich davon aus, dass wir diese Zone halten, vor allem auch, weil die 58.000 die Electrical Coast sind, Bitcoin zu erzeugen derzeit. Also das wäre für mich eigentlich so eine Zone, wo man sagen könnte, da fängt sich der Preis 58, 56, wenn wir leicht unterschießen, 54.000 Dollar. Aber dann gehe ich davon aus, dass es wieder seitwärts bis rauf geht.
Okay, ja, mega spannend. Ich habe auch natürlich den Chart eingeblendet hier und für mich ist ein ähnliches Zukursziel. Ich bin im Moment so bei 56.000 Dollar. Wenn man sich das anschaut, dann haben wir zwei Encode-VWAPs, die da spannend sind. Wir haben hier einen, der auch immer wieder wunderschön zeigt, dass er da dreht. Da sind wir jetzt aber mit den 70.000, haben wir die nach unten durchgenommen. Wobei, dazu sage ich gleich noch was. Und jetzt kommt der weiter untere, also der Bitcoin, der da im November 23 angepappt wurde. Auch der hat sich immer wieder als gute Resistance erwiesen, ist jetzt weiter hinten steht momentan bei roundabout 56.000. Also das sind die zwei Kriterien. Dazu kommt, dass wir hier ein leichtes Unterstützungswiderstandsniveau auch haben in dem Bereich bei 54.000. Ja. Also ich bin da voll und ganz bei dir. Was wir hier sehen jetzt vielleicht und da noch ein bisschen drauf eingegangen, also das, was diese Kerze nichts anderes bedeutet, also das war ein Stop-Loss nach unten. Ja, also da sind natürlich, man kann davon ausgehen, dass hier wahnsinnig viele Stop-Loss gelegen sind, die dann nach unten gerissen wurden und da quasi dann selbstverstärkenden Kurs nach unten gezogen haben. Jetzt kommen wir wieder nach oben mit durchaus signifikanten Umsatz, auch jetzt schon. Wir haben ja noch einige Zeit bis am Abend. Also ich bin sehr gespannt, wer sich da jetzt durchsetzt, ob die Bullen jetzt hier schon bei 64 zugreifen oder ob man hier nur ganz kurz einen Taucher nach unten nehmen und wieder nach oben gehen, was ebenfalls durchaus bullisch wäre, wenn wir uns dann oben halten oder ob wir eben noch diesen Schritt nach unten gehen auf die 56.000. Das ist, das glaube ich, das Szenario, das sich noch abspielt. Wenn es tatsächlich weiter runtergehen sollte, also vor allem unter die 50.000, dann wird es dunkel, glaube ich. Also dann ja, dann schaut es gar nicht gut aus. Auch für Michael Saylor dann nicht mehr, glaube ich.
Ja, für den schaut es ja mittlerweile jetzt schon gar nicht mehr gut aus. Also es sind alle seiner Convertible Bonds sind negativ. Das heißt, es zahlt sich aus, die auszuüben und er muss das brennen. Also für den schaut es derzeit nicht so lustig aus, ja.
Okay, wird das schon gemacht? Hast du Quellen oder?
Keine Ahnung. Also es geht, glaube ich, erst mit, die ersten laufen aus mit Dezember, glaube ich, diesen Jahres.
Okay. Also das könnte noch spannend werden. Ja gut, schauen wir uns das an. Bin schon sehr gespannt drauf. Also Bitcoin, mal sehen, wo es hingeht. Ich würde auf jeden Fall sagen, bei roundabout 55.000, 57.000 werde ich meine Bitcoin-Position wieder ausbauen. Ich habe sie ja bis jetzt nur abgebaut und jetzt ist, glaube ich, wieder der Zeitpunkt gekommen, um da vielleicht wieder mehr reinzugehen. Und zwischenzeitlich mit Shorts ganz gut verdient. Also das war auch ganz, ganz nett. Gut. Dann lass uns zu den CapEx kommen. Ich habe mit Erstaunen, also ich habe das Gefühl momentan bei den Earnings, sie wollen sich jetzt einfach nur noch übertrumpfen mit den CapEx-Ausgaben. Wir hatten Meta, ich nehme jetzt mal die Top 3 von den Ausgaben. Wir haben Meta, die haben gesagt 115 bis 135 Milliarden. Dann kam Google, die haben gesagt, ach, verpisst euch mit dem kleinen Dreck. Wir machen 175 bis 185 Milliarden. Und gestern kam Amazon mit 200 Milliarden ums Eck. Und ich kann mich vor Lachen kaum mehr krümmen. Also ja, wir schütteln ja schon seit Wochen und Monaten den Kopf darüber. Jetzt muss man bei Amazon aber dazu sagen, dass das jetzt nicht CapEx rein in KI sind, sondern da geht es auch in Satelliten oder geht es auch in Ähnliches. Das muss man zugutehalten bei Amazon und auch geht es in Logistikautomatisierung viel. Also bei Amazon muss man das ein bisschen zurechtrechnen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich finde schon absoluten Wahnsinn, was da vor allem Meta und Alphabet jetzt in KI reinschießen. Wie gesagt, es ist mir unerklärlich, wie sich das jemals amortisiert kann, es sei denn, man hat vor, diese Chips über 10, 15 Jahre laufen zu lassen. Ansonsten ist mir das ein absolutes Rätsel. Und meiner Meinung nach geht es jetzt nur noch darum, der Winner takes it all. Aber ich glaube nicht, dass es in dem Game einen Winner geben wird. Ich glaube ganz im Gegenteil, auch das habe ich schon öfters gesagt, dass eben Apple der lachende Fünfte sein kann dann im Endeffekt. Aber es ist schon absoluter Wahnsinn. Apple im Vergleich dazu plant 15 bis 20 Milliarden zu investieren. Also 10% von Amazon. Absoluter Wahnsinn für mich, ja. Also ich kann das nicht nachvollziehen.
Wenn ich das kurz in Kontext setzen darf, was denkst du, wie viel alle Silberminenaktien zusammen ausmachen? Also der komplette Silberaktienmarkt.
Boah, du hast mir das sicher schon mal gesagt, jetzt begebe ich mich auf dünnes Eis. Alle zusammen. Wahrscheinlich 100 Milliarden.
71 Milliarden.
Bin ich gar nicht so schlecht gewesen, okay. Ja.
Alle Silberminenaktien auf der ganzen Welt.
Okay. Spannend, ja. Also, wie gesagt, wir werden es weiter am Schirm behalten. Das wird sich natürlich nicht instant riechen, aber das kann sich dann halt in ein, zwei Jahren kann sich das fürchterlich riechen. Vor allem, wenn man dann sieht, okay, es kommen die Cashflows nicht nach, also es kommen die Umsätze nicht rein. Das könnte dann schon massiv kritisch werden. Und dann muss man halt rechtzeitig den Abzug oder die Sell-Taste klicken, weil dann könnte es auch ganz, ganz bitter werden für den Gesamtmarkt. Also ich sehe das schon mittlerweile auch so als es ist jetzt auch kein Black Swan, aber als ein Grey Swan-Szenario, das da kommen kann von dieser Seite her.
Ja, also ich meine, wie du richtig gesagt hast vorher, wir schütteln ja schon länger den Kopf. Also ich sehe die Gelder nicht, die verdient werden für die Ausgaben. Das steht für mich nicht hier. Vor allem nicht, wenn man sagt, welchen Zeitwertverfall diese Chips haben. Also ja. Da geht Geld rein ohne Ende, das in 3 Monaten abschreibbar ist, weil es so alt ist, dass neue Technologie besser ist und man hat nichts mit den CapEx verdient. Also ich verstehe es nicht und ich finde diesen Apple-Trade, den du immer wieder propagierst, immer spannender.
Ja, also ich warte eigentlich nur, bis Apple mir noch ein bisschen entgegenkommt. Wenn es das tut, ist es schön. Wenn nicht, dann lasse ich diesen Trade auch einfach aus. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt da instant rein muss. Das kann auch noch ein bisschen dauern, weil Apple hat sich jetzt aus den Tiefs wieder erholt. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, wenn die da auf den Encore Weaver bei 235 so ungefähr kommen, wäre es spannend für mich. Jetzt sind die fast schon wieder bei Alltime Highs bei 280. Also das ist schon wieder alles zu weit weg. Aber mal schauen. Vielleicht kommt es ja noch mal runter. Aufgrund irgendeines Ereignisses. Es braucht ja nur jetzt ein bisschen eine Korrektur geben, dann sehe ich das Potenzial definitiv da. Wenn man das ausmisst vom jetzigen Kurs, wären das ungefähr nochmal 15% runter. Das wird schon könnte schon ganz gut hinkommen. Genau. Gut, damit haben wir dieses Thema, denke ich, auch abgehakt, außer du hast noch was dazu zu sagen. Übrigens Nvidia 2 bis 3 Milliarden, nur zur Info. Also Nvidia 2 bis 3 Milliarden CapEx mit Fokus auf Forschung und Entwicklung, das ist auch angenehm. Tesla 10 bis 12 Milliarden, damit ich die Zahlen auch noch nachreiche. Apple habe ich schon gesagt, 15 bis 20 Milliarden und Microsoft 98 Milliarden. Ja, also das ganz, ganz spannend auf jeden Fall. Genau.
Ja.
Gut, dann Novo Nordisk gegen Eli Lilly. Wer ist dein Favorit, bevor wir mal starten? Wer ist dein Favorit?
Ah, ich bin zu weit entfernt in der Branche. Ich kenne Brancheninsider für Novo Nordisk. Also ich kenne da wirklich jemanden, der in der Entwicklung auch arbeitet und schwärmt von der Aktie, aber bis jetzt macht der Preis da nicht mit. Novo soll angeblich das bessere Produkt haben. Auch preisgünstiger. Ich kann es nicht bewerten. Ich bin noch zu wenig in dem Research drinnen. Ich habe keine beider Aktien. Also natürlich über MSCI World, aber nicht über direktes Exposure. Ich bin da ehrlich gesagt nicht drinnen. Ich kann nicht viel dazu sagen, aber die Preisentwicklung von Novo ist einfach nur eine Katastrophe.
Ja, absolut. Und das ist genau das Problem, das ich dann bei meiner Aktie auch ansprechen werde. Das ist ein absolutes Managementproblem. Ich glaube auch nicht, dass das ein Problem ist, das wirklich innerhalb des Produkts liegt oder ähnlich. Natürlich ist man jetzt nicht so sehr drauf also hat nicht so viel in der Pipeline wie Eli Lilly, wenn ich es den Recherchen zufolge machen kann, aber das bessere Produkt halt und die besseren Produkte. Vielleicht ein paar Vergleiche. Novo Nordisk, Eli Lilly, ich habe das Ganze mit Gemini mir auswerten lassen. Marktkapitalisierung, Novo Nordisk 640 Milliarden, Eli Lilly Daily 920 Milliarden. KGV, also 2026 erwartet 32,5 Novo Nordisk, 45,8 Eli Lilly. Umsatzwachstum 24% Novo, 31% Eli Lilly year over year. Die Nettomarge 36% Novo Nordisk, 29,5 Eli Lilly. Verschuldungsgrad, Debt to Equity 0,18 Novo Nordisk, was extrem niedrig ist, 1,42 Eli Lilly, das ist ganz moderat. Dividendenrendite ist bei Novo Nordisk auch definitiv eine höhere. Also es ist schon von den Kennzahlen her, also von den reinen Kennzahlen her, ist es auf jeden Fall schon durchaus, durchaus spannend, das zu sehen. Was aber schon der Unterschied ist eben das Management, und das ist halt ein bisschen bei Novo Nordisk sehr angeschlagen, während Eli Lilly da halt viel, viel bessere Arbeit leistet, denke ich. Und das ist definitiv was für mich halt ein kompletter Unterschied ist. Also das kann man einfach nicht sehen, und deswegen, ich greife im Moment keine der beiden Aktien an, weil Eli Lilly, ich kann es kurz einblenden, Eli Lilly ist mir einfach zu überbewertet im Moment oder schon zu gut bewertet. Da sehe ich jetzt nicht mehr so das große Potenzial. Also wir sind da jetzt dabei $1,055. Das ist schon einiges. Also da kann man definitiv schon sagen, das ist gut bewertet, auch wenn wir da in der Nähe von All-Time-Highs sind. Und das ist auch charttechnisch sehr, sehr spannend, weil wir hier jetzt so eine Base ausbilden. Wenn der Ausbruch nach oben gelingt, dann könnte das durchaus spannend sein. Aber wenn, dann langfristig, und das ist mir einfach schon zu gut bewertet. Und ja, Novo ist halt komplett angeschlagen, wie man sieht. Also da sind wir nach wie vor nicht aus der Bodenbildungsphase draußen. Wir haben kurz drüber geschaut, aber jetzt mit den Earnings sind wir wieder drunter gefallen. Wenn sich das einmal wirklich ergibt und wir über die $65 da drüber gehen, dann könnte Novo für mich spannend werden. Aber ja, die da propagiert haben, dass das jetzt der absolute Renner wird und Novo wird sich verdoppeln und so weiter. Also die bei 64 gekauft haben oder bei 60, ich bezweifle, dass Novo sich verdoppelt oder auf 120, beziehungsweise auch wenn es nur 50% sind, auf $90 in diesem Jahr noch steigen wird. Das muss jetzt schon ein super Run werden. Und da gehören dann schon auch ein paar neue Produkte dazu, die definitiv einschlagen. Also ich sehe es nicht, ich sehe es bei beiden nicht. Ich verstehe, dass das Duell sehr emotional ist, weil es halt wirklich spannend ist. Ich kenne mich bei beiden nicht aus. Eins kann ich nur zeigen, noch ganz kurz vielleicht. Wir haben hier die Stock Unlock, die Transactions. Also man sieht bei Novo Nordisk, dass der Cashflow massiv eingebrochen ist, ins Negative gedreht hat. Das ist natürlich auch jetzt nichts Schlimmes, weil man die Produktionskapazitäten ausbaut, weil man strategische Übernahmen macht, weil man sehr, sehr viel in Forschung und Entwicklung steckt. Das ist alles schön. Trotzdem will man sowas eigentlich nicht unbedingt sehen als langfristiger Anleger, aber gut, wenn es ein einmaliges Ausnahmejahr bleibt, ist das noch okay, würde ich sagen. Also das ist jetzt Quarter by Quarter. Wenn man sich über Year anschaut, kommt das gar nicht so schlimm rüber, ist man noch Cashflow positiv natürlich. Aber trotzdem will man es nicht haben. Und wenn man das Ganze bei Eli Lilly sich anschaut, dann ist das ein ähnliches Bild. Da waren wir letztes Jahr sogar oder 23 Cashflow negativ, 24 ganz leicht Cashflow positiv, glaube ich. Ja, ist halt, wie gesagt, wenn man sich das alles anschaut, die Kennzahlen hier, die Price-to-Book, die du ja so liebst, auf 40. Also das ist, glaube ich, schon alles viel zu teuer, um da noch zu investieren. Also Fazit für mich ist, ich weiß nicht, wie dein Fazit da ausschaut in dem Modell, aber Fazit für mich ist weder das eine noch das andere. Novo Nordisk könnte, wenn es bei 60, $65, ich spreche jetzt vom Dollarkurs, weil ich hier die US-Charts eingeblendet habe, da könnte es für mich interessant werden, wenn da ein Ausbruch mit hohen Volumen kommt. Ansonsten lasse ich die Aktie einfach mal liegen.
Ich sehe es genau gleich. Also solange wir diesen Box aus Breakout nicht bekommen mit hohem Volumen aus dieser Konsolidierung, Bodenbildungsphase, ist es für mich nicht spannend. Jetzt muss man mal wieder das Vertrauen der Anleger gewinnen, um die Anleger und die Gelder wieder zurück zu bekommen. Die Cashflow-Einbrüche sind natürlich fundamental nicht gut. Das Management muss sich beweisen. Ich bin da mal außen vor, bis das wieder Momentum kriegt, das Ding. Vorher macht das für mich keinen Sinn.
Okay. Sehr gut, sehr gut. Dann kommen wir zum letzten Punkt dieses Podcasts, was für mich nämlich keinen Sinn mehr gemacht hat. Ich habe mich von meiner PayPal-Position getrennt. Nach den letzten Earnings, für mich absolut katastrophal, der Kursverlauf natürlich. Die Earnings, ja, das Wachstum ist nicht mehr so gut gewesen und so weiter, also damit hätte man ja rechnen können. Aber B, was mich wahnsinnig gestört hat, und deswegen habe ich sofort vorbörslich nach der Bekanntgabe der Earnings-Zahlen verkauft, und deswegen habe ich gar nicht das Minus von 20% mitgenommen an dem Tag, sondern ein Minus von 14%, ist ganz einfach, dass man schon wieder dem CEO tauscht. Ja. Das ist für mich einfach unglaublich. Ich finde, Alex Chriss hat gute Arbeit geleistet, hat sich auf die richtigen Dinge fokussiert, auf die margenstarken Dinge fokussiert. Jetzt kommt irgendjemand vom HB, ich habe das gar nicht mehr recherchiert, ich will der Person auch nichts Böses sagen, weil ich einfach nicht einmal weiß, was der vorhat. Aber sowas ist halt für mich ein absoluter No-Go in einem Unternehmen, in dem ich langfristig beteiligt bin. Ich vergleiche das immer mit einem Fußballverein. Wenn ein Fußballverein dreimal im Jahr den Trainer tauscht, dann gehört eigentlich der Vorstand ausgetauscht. Und da gehört für mich der Verwaltungsrat bei PayPal komplett ausgetauscht. Das ist, die leisten seit Jahren schlechte Arbeit, meiner Meinung nach. Und ja, deswegen ist das jetzt natürlich mit größeren Verlusten, aber da ziehe ich dann einfach die Handbremse. Kann durchaus sein, dass PayPal jetzt durchstartet und nach oben geht. Aber für mich sind halt so solche Dinge absolute Red Flags und dann schmeiße ich das Ding einfach raus. Ja, kann durchaus sein, dass ich da mal wieder mit einem Long Call einsteige, weil ich bin, wie gesagt, von den Fundamentalzahlen ist das nach wie vor noch alles okay für mich. Ja, und natürlich, man ist in einem Konkurrenzkampf mit Apple Pay, mit Google Pay, mit Alipay, mit anderen Stablecoins-Dingen, alles gut und schön. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viele Menschen nach wie vor mit PayPal noch bezahlen. Und das ist halt schon ein gravierender Unterschied. Und PayPal hat die Cashflows, PayPal kauft massiv Aktien zurück. Also von dem her wäre alles in Ordnung gewesen. Ich bin mir sicher, wenn da der CEO-Wechsel nicht gewesen wäre, hätte man da vielleicht 5-6% Minus gesehen in der Aktie, aber sicherlich keine 20. Und ja, jetzt bin ich da raus und schaue mir das von der Seitenlinie aus an. Und wie gesagt, wenn ich wieder das Gefühl habe, ich werde dann einmal recherchieren in aller Ruhe, was der neue CEO jetzt vorhat, welche Produkte der in den Mittelpunkt stellen will. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, da mit einem Optionskonstrukt wieder an den Start zu gehen. Aber im Moment ist PayPal einmal Geschichte in meinem Depot. Passiert relativ selten, dass ich sowas mache. Eher mache ich es, wenn die Fundamentalzahlen mir nicht mehr gefallen, aber in dem Fall ist es definitiv so und damit ja, habe ich mich von dieser Position verabschiedet.
Ja, Gratulation zur Entscheidung. Es braucht immer Courage, um sich einen ganzen Arm abzuschneiden und PayPal hat ja den halben Oberkörper bei dir ausgemacht im Depot.
Na, sowas also, nicht, ja. Das bestreite ich massivst, ja. Nein, ja, es war schon eine große Position. Real ist,
es sind dann oft zwei Paar Schuhe, ne?
Also der halbe Oberkörper wäre der MSCI World. Das wäre der halbe Oberkörper, definitiv. Ja. Also nur um das ins rechte Licht zu rücken. PayPal war was, wie könnte man es vergleichen? Naja, ich will es gar nicht mit dem Körperteil vergleichen. Aber es hat schon wehgetan, ja.
Sowas gehört dazu manchmal, dass man die Handbremse ziehen muss und das macht einen guten Investor aus, dass man dann auch nicht zurückschreckt davor, die Verluste zu realisieren. Wenn die Idee nicht mehr gegeben ist, die es einmal war, und wenn ja die Aktie weiter enttäuscht, dann kann man das Geld woanders zur Arbeit schicken. Ich sage dann auch immer, man muss halt dorthin gehen, wo auch Geld verdient wird. Und ja, wenn das bei der Aktie nicht der Fall ist, dann muss man da einfach die Handbremse ziehen.
Ja, absolut. Also für mich eben dieses Management-Geschichte, genau dasselbe, was wir bei Novo Nordisk hatten, ist da bei PayPal jetzt der Fall. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie sich die Aktie weiterentwickelt und dann, ich werde das weiter beobachten natürlich. Und ja, was man jetzt in solchen Fällen auf keinen Fall machen darf, ist jetzt so ein Rache-Trade oder sowas. So irgendwie, ja, jetzt dann auch einen 7 Long Calls kaufen bei 40, weil das kann er dann nur noch auf 70 gehen. Nein. Also das darf man nicht machen. Aber ich werde es jetzt einmal beobachten, ich werde es jetzt einmal das Abstellgleis stellen und dann werden wir weiterschauen. Ja, damit hätten wir das auch erledigt. Hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen? Weil wir sind eigentlich, ja, die Arbeitsmarktdaten haben wir ja schon verarbeitet, jetzt sind wir eigentlich durch.
Ja.
Du sagst nein. Ja, dann wollen wir nochmal hinweisen auf eine Stunde Freiheit. Wenn du Lust und Laune hast, in die Community zu kommen, es warten auch nächste Woche wieder extrem spannende Calls. Wie gesagt, morgen oder heute, wenn dieser Podcast herauskommt, dann werden wir unser Community-Depot auch noch nicht gründen, aber einmal gründlich durchbesprechen und wir werden dann ein Community-Depot haben, vielleicht sogar mehrere Community-Depots. Das kann durchaus sein. Also, es wird mega spannend und auch in allen Hubs spielt sich's ordentlich ab. Es ist definitiv wertvolle Information, die du da findest. Also einfach mal testen, reinkommen und ansehen und ja, du findest den Code sowie den Link in der Videobeschreibung beziehungsweise einfach in den Shownotes. Und ja, Dominik, dann sage ich danke für deine Zeit, freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und wünsche dir einen schönen Abend.
Danke dir, ich freue mich auf nächstes Mal.
Ciao, ciao.